In dieser Folge reden wir über den aus dem Fernsehen bekannten Troll Hugo und dessen Spielumsetzung für den Computer und klären dabei die folgenden Fragen.
Wie viele Minispiele sind zu viele?
In welche Moderatoren war Bacon damals ein bisschen verschossen?
Wie schlecht ist der 90er-Jahre-Humor gealtert?
Welche anderen Fernseh-Einwählspiele gab es noch?
Das alles und noch ein bisschen mehr gleich nach dem Intro. Heute reden wir über Hugo. Hugo, das Spiel, was die meisten wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennen. Fjalk, hast du damals Hugo im Fernsehen erlebt?
Ja, und ich war sehr fasziniert, weil dieses Sachen direkt übers Telefon steuern, das war ja neu, das kannte ich nicht, das war...
Du meinst sowas, ja.
Ja, ja. Sowas. Obwohl das... Ja. Obwohl, ja. Ja, und das war dann auch mal da, wo ich dann den Ton ein bisschen leiser gemacht habe. Gabi aus Hildesheim dann wieder völlig panisch die Knöpfe gedrückt hat, auch wenn es gar nicht zu drücken gab.
Vor allem meistens bei der Sendung hat man sich auch gewundert, warum hast du da nicht rechtzeitig einfach auf eine der Tasten gedrückt. Aber fangen wir doch mal an, Hugo, worum geht's da? Kannst du mir das Spiel in 30 Sekunden oder weniger beschreiben?
Wir steuern Hugo, einen Kobold oder sowas.
Troll.
Troll, der muss zu seiner Familie, die von einer fiesen Hexe entführt wurde. Der läuft nicht einfach nur durch den Wald, wie man es jetzt von Trollen erwarten könnte. Nein, der benutzt Flugzeuge und Dresinen und irgendwas war noch. Ja, nein, der läuft auch den Berg hoch. Es gibt noch ein viertes, das vergesse ich immer.
Flugzeug, Wald, Dresine und Bergsteigen.
Doch, Wald, genau. Das war immer das, was ich am langweiligsten fand, richtig. Deswegen habe ich gleich wieder verdrängt. Wenn er das schafft, ohne dabei drauf zu gehen, dann landet er bei der Hexe, die seine Familie in einem Käfig festhält. Und dann haben wir noch die Chance, an einem Seil zu ziehen und hoffentlich unsere Familie zu retten. Und wenn wir das falsche Seil ziehen, dann werden wir aus der Höhle rausgeschossen und die Familie wird gefressen oder keine Ahnung. Wurde nie aufgeklärt.
Also man hat dort drei Seile zum Schluss. Man hat dort keine Chance, das irgendwie spielerisch zu lösen. Das ist wirklich Glück, was da passiert. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei einem Seil schießt man Hexana, die böse Hexe, mit einem Katapult weg. Beim anderen Seil flieht sie. Da verwandelt sich eine Fledermaus und fliegt weg. Und beim dritten wird man halt vom Seil gefangen und wird selbst weggeschossen. Bei den ersten beiden Möglichkeiten rettet man aber seine Hugoline, so heißt die Frau von Hugo, ganz kreativ. Also wirklich ja, total kreativ. Und seine Kinder, das müssten Rad und Rutt sein.
Nicht Hugo Junior und Hugoline die Zweite oder so, keine Ahnung.
Nee, weil da habe ich auch eine, also da findet ihr auch bei uns auf der Webseite, wie üblich natürlich, Bilder. Ihr findet einen Durchlauf von mir, da spiele ich sogar, glaube ich, alle 4 Level durch, weil ich einfach in dem Durchlauf 2-mal das Spiel beende. Da findet ihr aber auch Links, unter anderem auch zu einer Hugo-Fanseite, wo ihr sonst auch noch mehr Informationen zu den Charakteren, sonst auch zur Sendung, über die wir, glaube ich, gleich erstmal ein bisschen reden müssen. Ja, und allen drumherum, was es so zu Hugo gibt oder gab, findet. Stand heute, jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, gibt es Hugo auch schon lange nicht mehr im Fernsehen. Es lief damals vor allem 1995 bis 1996 im Kabelkanal. Der wurde dann Ende 95 in Kabel 1 umbenannt.
Wie lange ist das schon hier?
Das ursprüngliche Hugo ist sogar schon ein paar Jährchen älter. Das kommt nämlich aus Dänemark, lief dort ab 1990 im Fernsehen. Das Besondere war, es zielte halt auf ein junges Publikum ab, diese Show, die dann halt anrufen mussten. Man spielte dort um Preise. Auch dort findet ihr bei uns Videos, 2 an der Zahl. Eins ganz unten bei den Links, das ist, glaube ich, wirklich so eine ganze Sendung. Das sind dann auch mehrere Partien Hugo, die dort gespielt werden von den anrufenden Zuschauer und ZuschauerInnen. Und eins, das zeigt einfach nur so ein Spiel, wo man sich dann die ganze Zeit immer nur denkt, warum drückst du die falsche Taste oder nicht die richtige im richtigen Moment. Das Besondere war halt, man konnte dort anrufen und selbst über sein Telefon, wenn man da war, das Ganze steuern. Das funktionierte, das war eigentlich keine neue Technik, die es benutzt hat, sondern es funktionierte über das Mehrfrequenzwahlverfahren. Das wurde, glaube ich, so in den 1960ern grob entwickelt ursprünglich, setzte sich aber bei Telefonen erst so ab 1990 bei den analogen Anschlüssen durch. Das Besondere war halt, dass auf diesem Telefon, wo man halt dann, man hat halt 4 Zeilen und 3 Reihen. 3 Zeilen mit jeweils 3 Zahlen und dann eine mit der 0 und vielleicht noch irgendwelche anderen Tasten wie Router etc. pp. So wie man es auch heute noch vom Smartphone, das Nummernpad sozusagen kennt, falls das jemand kennt. Bei dem Mehrfrequenzwahlverfahren war das halt so umgesetzt, eine Zeile war ein Ton und eine Spalte war jeweils ein Ton. Dadurch hatte man halt 2 Frequenzen. Also die oberste Zeile, sagen wir, hatte halt einen anderen Ton als die mittlere und als die untere. Und bei den Spalten war das gleich. Und dadurch, dass man dann eine Taste gedrückt hat, die ja in einer Zeile und einer Spalte war, wurden dann 2 Töne sozusagen abgesendet. Und das wurde dann im Fernsehen live interpretiert, also mit einer gewissen Verzögerung. War damals halt kurzzeitig, wurde es dann halt mal so für solche Spiele benutzt. Andere Frage an dich, Fjalk. Hast du damals da mal angerufen?
Nee, ich überlege auch gerade, wann wir unser erstes Tastentelefon hatten. 1990 auf jeden Fall nicht, da hatten wir noch eins mit Wählscheibe.
Genau, das funktionierte außerdem nicht. Also es war auch mal ganz lustig, wenn in der Sendung dann jemand durchkam, der mit Wählscheibe angerufen hatte, weil ich meine, also das wird ja auch von den Wegen und so nicht unbedingt funktionieren. Wählscheibentelefon, falls ihr es nicht kennt, könnt ihr es einfach mal online googeln, nimmt man Bilder zu. Aber also das war erst Mitte der 90er, da hatten wir, glaube ich, zu Hause sogar schon eines dieser Mehrfrequenzwahlverfahren-Telefone. Also eins dieser normalen Tastentelefone. Aber zu Hause hätte ich zum Beispiel auch nie bei der Sendung mitmachen können, aus 2 Gründen. Erstens, unser Telefon stand im Wohnzimmer. Unser Fernseher, den wir damals hatten, stand ganz oben. Ja. Und das war ein kabelgebundenes Telefon. Und das Kabel wäre nicht so lang gewesen.
Vielleicht so jedes Stockwerk einstellen und dann immer von oben nach unten runterrufen.
Das hätte vielleicht geklappt. Drück die 4. Ah, ich habe die 3 gedrückt. Nee, zusätzlich kam auch hinzu, wir hatten auch kein Kabelfernsehen. Das war natürlich auch eine Bedingung.
Ich überlege aber auch gerade, ich glaube, es hätte auch aus anderen Gründen nicht funktioniert, denn ich hatte damals irgendwann 95 noch nicht, auf 96, glaube ich, hatte ich ein eigenes Telefon, das dummerweise aber über die einzige Festnetzleitung im Haus verbunden war. Das heißt, wenn ich telefoniert habe und unten jemand rangegangen ist, dann konnte ich erstmal sagen, Mama, ich helfe ja gerade, leg
auf. Damals, die gute alte Zeit, als Telefongeheimnis und sowas noch nicht gab, weil es konnte einfach unten jemand leise abheben und
so. Ja, das hast du immer gehört. Also es knackte immer. So, ja. aber ich weiß, ich musste irgendwo mal anrufen und dann war auch dieses, wenn das und das ist, dann drücken Sie die 1 oder die 2 oder so. Und ich weiß noch, bei dem Telefon hat das nie funktioniert, weil ich weiß nicht, mein Telefon wusste nicht, welche Töne es machen soll. Also habe dann irgendwann beschlossen, ich gehe da persönlich hin, weil mein Telefon kann das nicht, obwohl es ein Tastentelefon war.
Ja, aber wie gesagt, die Technik war damals ja auch noch ein bisschen anfälliger und das muss man einfach, ja. Heutzutage gibt es sowas ja auch gar nicht mehr. Also so Anrufshows im Fernsehen, wo du selbst mit dem Telefon, glaube ich, versteuerst. Zumindest fällt mir gerade keine ein.
Heute musst du nur doofe Fragen beantworten oder.
Aber das Besondere damals war ja eigentlich diese Show und dieses Konzept. Du hattest junge, vor allem viele, also eher Moderatorinnen als Moderatoren, die irgendwie so eine hippe Show aufgesetzt haben und die halt Jugendliche zum Anrufen animiert haben. Zusätzlich konnte man halt auch was gewinnen. Das hatten wir vorhin noch gar nicht gesagt. Also in diesem langen Video, was er bei uns auch auf der Webseite verlinkt findet, konnte man, glaube ich, die Ausstattung eines Jugendzimmers gewinnen. Also da gehörte, glaube ich, irgendwie Schreibtisch und Bett und so einen ganzen Kram dazu. Dafür hätte man aber auch wirklich gut spielen müssen, weil, wie gesagt, es waren dann mehrere Leute, kamen in der Sendung dran und es war halt der Tagesgewinner, der am meisten Punkte gemacht hat. Und wie gesagt, wenn die Leute halt richtig, richtig, richtig gut waren, dann konnten sie, glaube ich, auch einen Wochenpreis gewinnen. Und das war dann zum Beispiel dieses Jugendzimmer. Die Moderatoren oder Moderatorinnen waren damals eigentlich alle vorher unbekannte Moderatoren.
Bis auf die eine.
Vorher, würde ich sagen, waren sie schon eher unbekannt durch die Sendung und danach wurden sie, glaube ich, bekannt.
Also ich würde sagen, Sonja Zietlow war vorher schon bekannt, wenn man das Nachmittagsprogramm von Tele5 in seiner frühen Teenagerzeit, so wie ich. Also wir sind ja nicht alle gleich alt, aber weil die war ja früher bei, wie gesagt, bei Tele5 und hat da bei Bim Bambino irgendwas gemacht. Hat zwischen den Zeichentrickfilmen dazwischen gequatscht.
Also es waren Moderatorinnen, die man vielleicht zum Beispiel schon aus dem Kinderprogramm noch von vorher kannte, aber es waren jetzt noch nicht so extrem bekannt. Es war kein Thomas Gottschalk dabei, um es mal so zu sagen. Ich meine, wäre auch falsche Zielgruppe, weil die Sendung war ja ganz klar auf Jugendliche ausgerichtet und ich habe die Sendung gerne bei meinem Kumpel gesehen, der halt Kabelfernsehen hatte. ich habe sie vor allem gern wegen Judith Hildebrand gesehen.
Das kann ich heutzutage sagen.
Findet ihr sonst auch einen Link, wie gesagt, zu dieser Hugo-Fan-Seite und auch, ich glaube, die beiden Videos, das ist auch in beiden Judith Hildebrand mit bei. Ich fand die damals total toll. Sonja Zietlow, hattest du gesagt, war auch eine der Moderatorinnen, die kennt man natürlich später sonst auch noch durch ganz andere Sachen. Also Judith Hildebrand hat später Marienhof, Sturm der Liebe und so einen ganzen Kram gemacht. Sie macht wohl auch ein bisschen Musik. Sonja Zietlow braucht man wahrscheinlich gar nicht sagen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Sonja auf Sat.1, die grandiose Zeit der Talksendungen im Fernsehen.
Die auch gemacht, ja.
Das ja.
Hab ich das schon nicht mehr so verfolgt.
Dann haben wir da noch Minkai Fanti.
Ah, ja, die sagt mir auch mal was. War die nicht auch bei Viva?
Die war später bei Viva, hat dann auch noch im Fernsehen und so irgendwelche Serienrollen übernommen und so. Ja, hat noch alles Mögliche dort gemacht. Dann gab es noch Yvette Ablanvi Danku. Die ist allerdings, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, die hat danach noch so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Wir hatten noch Guido Kellermann. An den erinnere ich mich sogar auch noch. Als ich das Bild gesehen habe, dachte ich mir, ja doch, hast du auch mal gesehen. Der hat, glaube ich, ja, also der hat später noch beim ZDF und TM3 einiges gemacht. Ist mittlerweile aber, glaube ich, gar nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Und es gab noch Klaus Dietrich. Dietrich ist da der Nachname. Der hat vor allem Hugo Mobil gemacht, weil Hugo hatte auch ab und zu halt von unterwegs ausgestrahlt. Und dann durften halt dort auf irgendwelchen Vorplätzen in größeren oder kleineren Orten durften dann Leute Hugo spielen, also Jugendliche. Dann gab es noch Tanja Schlief, die hat es auch noch gemacht eine Zeit lang, Hugo. Dann gab es noch Julia Hake, die war Hexana. Es gab dann ja später noch eine Hexana-Schau und da hat sie die böse Hexe verkörpert.
Ja.
Genau, Hugo lief so insgesamt im deutschen Fernsehen so von 95 bis 97, Entschuldigung, Ende 94 bis 97, war dort recht erfolgreich und sonst kommen wir doch vielleicht einfach zum Spiel. Wir hatten schon so ein paar Level gesagt, also im Hugo 1 bzw. Hugo 1 und 2, je nachdem welche Version man spielt, heißt es eventuell Hugo 1 und 2, gab es 4 Level. Das war einerseits die Draisine, meiner Meinung nach der bekannteste Level, der wurde auch im Fernsehen gern und häufig gespielt. Ich fand den auch immer sehr schön zum Zugucken. Es gab den Lauf durch den Wald, es gab das Bergsteigen, das Flugzeug und dann halt das Ziehen am Seil. Draisine, tja, was hat es irgendwie ausgezeichnet? Also man hat Hugo von hinten gesehen, man fuhr eine Strecke runter. Und was muss man machen?
Man hatte so ein dreispuriges Streckennetz und entgegenkommende Loks. Und den musste man dann eben frühzeitig ausweichen, bevor sie einem zermatscht haben. Das linke und rechte Gleis, wenn man Glück hatte, hingen da noch ja so Säcke mit
Gold.
Gold, genau. Es muss Gold gewesen sein, denn die haben einem Extrapunkte gegeben, wenn man die dann eingesammelt hat. Und das Ganze ging dann gefühlt, weiß ich nicht, 2 Minuten und es gab eine Zeitangabe, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr.
In der Fernsehversion, man fuhr einfach eine Strecke runter. Man hatte halt nur eine gewisse Anzahl an Leben.
Bei dem Berg gab es eine Zeit.
Ja, beim Berg gab es eine Zeit und da konnte man noch abkürzen.
Ja, genau. Dann musste man eben zusehen, dass man ohne dreimal von einem Zug zermatscht zu werden bis ans Ende kommt und hat dann den Level geschafft.
Es gab auch noch die Möglichkeit, dass man nicht vom Zug zermatscht wird, sondern dass man auf dem Puffer auffährt. Also, dass man sozusagen nicht rechtzeitig abgebogen ist. Auch dann hat man ein Leben verloren. Und in der Amiga- und in der Fernsehversion war es auch so, dass die Züge auch manchmal die Spur gewechselt haben. Ja. Also, das heißt, es konnte sein, dass ein Zug von der rechten auf die mittlere Spur oder von der mittleren auf die linke oder andersrum fuhr. Das hat man in der Regel recht frühzeitig gesehen. Da musste man dann halt entsprechend drauf reagieren, dass man dann halt guckt, dass man die Spur noch verlässt. Das und, war generell so vor diesem.
Eins noch. Und manche Züge waren zwar auf der Karte zu sehen, also man hatte so ein Minimap, damit man eben auch vorausschauend fahren konnte. Und manche Züge sind sehr spät losgefahren oder gar nicht. Das war so auch so ein bisschen Risiko. Da konnte man dann sagen, okay, ich fahre jetzt einfach bis zum Ende dieses eine Gleis durch und hoffe, dass der Zug, der da ganz hinten steht, nicht losfährt. Das konnte gut gehen oder auch nicht.
Das ist aber immer gleich dann, wann die Züge losfahren oder auch nicht. Also wenn man Level mehrmals spielt, zumindest bei meinen mehrmaligen Anspielen der Amiga-Version, war das so, dass die Züge eigentlich immer zum gleichen Zeitpunkt dann gestartet sind. Das heißt, wenn ich wusste, der startet erst spät, ich kann hier noch bis zur nächsten Weiche fahren.
Also ein aufmerksamer Zuschauer hätte quasi im Vorfeld die Strecken auswendig lernen können und dann anrufen.
Vielleicht, ja.
Ah ja, okay.
Bei den Weichen war das so, bevor man auf diese Zug kam, wurde einem angezeigt, zum Beispiel Weiche nach links, musste man die 4 drücken, dann hatte man eine kurze Zeit, die 4 zu drücken. Hat man das gemacht, fuhr man dann an der Weiche nach links. Drückte man zu spät, wurde es nicht mehr registriert, und man fuhr geradeaus. Ja. Und dann meistens halt ins Verderben, wenn man eigentlich abbiegen wollte.
Ich hab immer ganz panisch jetzt auf die Taste gedrückt. So, sobald die auftauchte, habe ich dann, also nicht gedrückt gehalten, aber 4-5 Mal draufgehauen, damit auch auf jeden Fall klar ist, dass ich da abbiegen will.
Habe ich auch teilweise gemacht. Im Fernsehen hatte ich immer das Gefühl, da war immer noch eine ganz schöne Verzögerung bei zwischen dem Ausstrahlen des Bildes und dem, wann das Drücken empfangen wurde. Weil, ne, das muss man ja überlegen, damals war das ja noch analog die Ausstrahlung, heutzutage mit dem ganzen digitalen Kram hast du ja vielleicht sogar noch eher mehr Verzögerungen drin. Damals war das ja analog, das heißt, die Person musste das ja auch erst sehen bei sich und konnte dann erst drücken, deswegen war das, fand ich, bei der Draisine, gefühlt hatte ich immer gedacht, wieso drückst du erst so spät, weil das immer so lange gedauert hat. Ich habe es aber halt nie übers Telefon gespielt, kann es dementsprechend nicht beurteilen, ob die Leute eventuell, ob ich denen vielleicht einfach Unrecht getan habe oder ob sie einfach, vielleicht waren sie auch einfach so nervös und haben das dann nicht so hingekriegt mit dem auf dem Fernseher gucken, gleichzeitig Tasten drücken.
Oder es war noch ein Funkturm dazwischen und deswegen.
Genau, und dann hörte man halt auch manchmal sowas halt. Ja, aber Draisine ist eigentlich ein ganz schönes Level. Hat man das erste Level geschafft? Sonst in der Amiga-Version ist es so, da kann man, bevor man das Spiel startet, kann man auswählen, startet man Draisine oder Wald, also spielt man das Draisine oder Wald-Level und auf der zweiten Stufe kann man auswählen, macht man Bergsteigen oder Flugzeug. Deswegen kommen wir doch erstmal zum Wald-Level. Das ist ein Jump'n'Run, mehr oder weniger. Hugo läuft die ganze Zeit von links nach rechts. Es sind diesmal wieder auch Geldsäcke da, die sind über einem, da muss man springen. Und es gibt so ein paar Hindernisse. Da gibt es einerseits, Mäusefallen, Trollfallen sozusagen. Wenn man in die reinläuft und nicht über die rüberspringt, dann schmerzt Hugo der Fuß. Und generell, das hatten wir eben noch nicht gesagt, also fährt man gegen Zug, kriegt man auch immer so eine kleine Animation zu sehen. Hugo schreit auf und gibt einem danach einen ziemlich dummen Spruch mit. Das ist eigentlich immer so. Das ist aber auch in der Amiga-Version so. Die braucht aber auch ganz schön Rechenleistung, dass da auch Sprachausgabe bei ist. Das war auch damals im Fernsehen dann halt identisch. Da gab es halt dann auch eine kurze Sprachausgabe. Und dann ging es weiter, wenn man noch ein Leben hatte. Und da gab es auch irgendwie einen Spruch so, manchmal so, jetzt streng dich aber an. Oder so. Aber wie gesagt, wir laufen jetzt durch den Wald. Also wir laufen gerade die ganze Zeit von links nach rechts. Wir hüpfen manchmal, um einen Goldsack zu kriegen. Wir weichen diesen Trollfallen aus. Es gibt Steine, die auf uns zurollen. Über die müssen wir rüberspringen. Es gibt Bäume, unter denen müssen wir uns durchducken. Und das finde ich ganz schlimm, weil man duckt sich erst kurz vorm Baum, auch wenn man vorher schon die Taste drückt. Das ist immer das, was mich bei diesem Spiel zieht. Mich irgendwie irritiert. Und es gab, glaube ich, noch irgendwas.
Ja, so
Sprungfedern.
Ja, genau. Diese komischen Holzdeckel auf dem Boden, die einen dann, wenn man dann drauf tritt, wegschießen.
Zur Hälfte des Levels ungefähr kommt dann auch Hexana und drückt irgendwie einen Knopf und dann fängt ein Gewitter an und es gewittert ganz, ganz stark. Es passiert eigentlich sonst nichts, außer dass sich so ein bisschen die Hintergrundfarbe ändert. Das Spiel wird nicht schneller oder ähnliches. Man hüpft weiter durch die Gegend, man duckt sich weiter durch die Gegend und versucht halt bis zum Levelende zu kommen. Hier am Levelende kommt dann so eine kleine Animation. Da sieht man, wie dann Hugo in einer Höhle verschwindet. Hier ist schon mal ein kleiner Unterschied. Ich habe auch die PC-Version gespielt, die in dem Fall Hugo 1 und 2 heißt, die aber die gleichen Spiele beinhaltet. Bei der PC-Version fehlt hier zum Beispiel die Endanimation. Generell ist, finde ich, auch die Amiga-Version grafisch schöner gestaltet als die PC-Version, was 1995 schon eine gewisse Kunst ist. Also es ist wohl bestätigt, das Original Hugo lief damals auf einem sehr stark gepimpten Amiga, der das Ganze live berechnet hat, also während es im Fernsehen die Show lief. Dementsprechend war die Amiga-Umsetzung vermutlich wirklich eher 1:1, während die PC-Version halt eine Konvertierung war. Man merkt es richtig bei der Draisine, bei den Zügen, bei den Sounds, da weiß ich nicht, die klingen viel schlechter als in der Amiga-Version und die Grafik sieht so aus, als hätten sie es manchmal noch irgendwie nachgezeichnet und zwar in schlechter als vorher. Das ist spannend, wir kommen nachher zum Ende natürlich auch wieder auf die Tests zurück, da sieht man nämlich dann auch eine gewisse Diskrepanz zwischen den beiden Versionen. Wir sind jetzt also auch durch den Wald gelaufen, haben also wirklich die erste Stage jetzt sozusagen in beiden Varianten angeschlossen, dann folgt halt die zweite Stage und da, Fjalk, darfst du anfangen. Such dir eine aus.
Dann nehme ich das Flugzeug. Daran konnte ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern am Anfang. Es geht erstmal damit los, dass das Hugo an so einer Startbahn, so einer Piste irgendwo im Nichts steht. Und wir müssen erstmal das Flugzeug starten, per Fernbedienung anscheinend, denn Hugo sitzt nicht im Flugzeug, aber wir können es trotzdem starten, egal. Dann müssen wir blaue Ballons einsammeln und roten ausweichen. Wir müssen Gewitterwolken ausweichen. War da noch was? Nee, ich glaube, das war schon alles. Und wenn wir das gut genug machen, springt Hugo ab aus dem Flugzeug, weil Landen ist ja was für, weiß ich nicht, ist nicht sein Ding, und landet dann auch wieder vor dieser Höhle von der Hexana.
Es gibt da so ein paar Besonderheiten. Also wie gesagt, also du kannst dort, du hast ja gerade schon gesagt, du kannst dort auch wieder Geldsäcke einsammeln, du musst den roten Luftballons ausweichen, den Gewitterwolken musst du ausweichen. Du musst aber auch auf den Berg zufliegen.
Es gab einen Berg. Den habe ich nicht wahrgenommen. Ich habe das zweimal gespielt und habe es nicht gesehen. Ich bin einfach...
Wenn du nämlich während des Levels mal die Feuertaste drückst, ich glaube, das ist die Null auf der Tastatur, aber oder halt die Feuertaste auf dem Joystick. Warum sollte ich das denn tun? Ja, wenn man das einfach mal macht, dann sieht man eine Karte und da sieht man, wo sein Flugzeug ist.
Aber wer kommt denn auf die Idee, das zu machen, wenn man es nicht weiß?
Ja, niemand.
Ja.
Ich habe es einfach so gemacht. Und man hatte auch nur eine gewisse Anzahl an Gas. Und je nachdem, wie man fliegt, sieht man auch, wenn man diese Taste drückt, auf der Karte, wo man ist. Und man muss wirklich halt sein Flugzeug zum Berg dirigieren.
Dann hatte ich zweimal total einen guten Orientierungssinn, weil ich habe das zweimal geschafft und habe aber keine Ahnung gehabt, dass ich irgendwo hinfliegen muss. Ich habe gedacht, ich fliege jetzt einfach die ganze Zeit und sammle hier Sachen ein, die so vor mir auftauchen, und weiche Sachen aus, und irgendwann werde ich schon genug geflogen sein.
Weil wenn man das nämlich nicht macht, dann hat man irgendwann kein Benzin mehr und dann stürzt man auch ab.
Was ich besonders noch an dem Level finde, du hast eine freie Steuerung. Also du drückst nicht links, rechts, um Sachen auf so einer Schiene quasi auszuweichen, sondern du kannst das Flugzeug horizontal frei bewegen.
Ja, und zwar auch direkt halt immer. Ne? Ja. Also das ist hier ein Riesenunterschied zu den meisten anderen, obwohl gut, im Wald ist die Steuerung auch direkt, aber da bist du ja nicht frei, da kannst du ja nicht nach links laufen, sondern kannst ja nur eigentlich sagen, hüpfen, ducken. Und hier kannst du wirklich ziemlich, also du kannst den Flugkurs ziemlich bestimmen und du kannst theoretisch auch komplett woanders hinfliegen. Ja, dann haben wir noch den letzten Level, das Bergsteigen. Das geht zum Teil auf Zeit, also ganz verstanden habe ich es nicht, aber immer wenn ich es hatte, habe ich es geschafft. Man läuft einen Berg hoch und manchmal ist dieser Weg, der da hochgeht, hat manchmal eine Lücke, da muss man dann rüberspringen. Manchmal sind links, hat dieser Berg so einen kleinen Auswuchs sozusagen, und da ist dann auch wieder ein Schatz drauf. Da muss man im richtigen Moment zur Seite springen. Da kann man auch sehr einfach im falschen Moment springen. Und es kommen manchmal auch wieder so Steinkugeln entgegen, über die muss man auch entsprechend drüber, also dem muss man ausweichen. Das macht man in der Regel, indem man dann in so einem Fall nach links springt. Und ab und zu kann man dann halt, wird einem angezeigt, dass man die 9, glaube ich, drücken kann. Es ist nach rechts oben. Und dann schießt man so eine Harpune nach oben. Hugo seilt sich, also zieht sich ein Stück hoch. Es geht dann nochmal weiter. Und wenn man das, glaube ich, zweimal gemacht hat, ist das Spiel auch geschafft.
Ich mochte den Level nicht.
Ich mochte den Flugzeuglevel auch viel lieber.
Ich hab ihn zweimal angespielt. Ich bin immer im falschen Moment nach links gesprungen. Ich habe nicht einen Sack mitgenommen. Dann habe ich irgendwann beschlossen, ja, das muss ich ja auch nicht. Ich muss ja nur ans Ende des Levels kommen. Ich habe dann auch irgendwann verstanden, dass ich nach rechts oben mit diesem Saugnapf-Dingsbums da abkürzen soll. Und dann kam immer so ein doofer Stein auf mich zugerollt. Und ich habe es nicht geschafft, den Dingern auszuweichen. Ich konnte nicht drüber hopsen, ich konnte nicht links ausweichen.
Ja, also in der Regel, wenn man das mit dem Links ausweichen, das muss man einmal getimed hinkriegen. Und ab da an ist es total einfach. Man muss einfach nur wissen, zu welchem Zeitpunkt man...
Ich habe alle falschen Zeitpunkte inzwischen ausprobiert.
Ja, und dann kommt halt der letzte Level, den haben wir ja eigentlich schon beschrieben. Drei Seile dran ziehen, wenn man Glück hat, rettet man seine Familie, und wenn man Pech hat, nicht. Das ist eigentlich das ganze Spiel.
Wobei, man weiß ja nichts über diese Familie. Vielleicht zieht man doch immer mit Absicht das falsche Seil und sagt dann, blöd, habe ich jetzt nicht geschafft. Das tut mir leid für euch. Tschö.
Nee, also wenn man das schafft, dann sieht man auch zum Schluss so eine kleine Animation, dass dann Hugo mit seiner Hugoline, und die freuen sich und haben Herz. Also es finde ich schon ein Zeichen.
Ich glaube, das ist nur fürs Fernsehen. Die tun nur so.
Also diese Kinder sind zum Beispiel auch Charaktere, die kommen, glaube ich, um keinem der anderen Spiele vor. Wie gesagt, das war damals im Fernsehen zwischendurch recht populär, und die Spiele haben sich auch gut verkauft. Was macht man? Man hat so ein Spiel, was im Fernsehen lief, was vielleicht in anderen Ländern, also es lief ja auch nicht nur in Dänemark und in Deutschland, es lief ja auch noch in anderen Ländern. Was macht man dann? Also du hast so ein Spiel, was vielleicht schon so ein paar Jahre läuft, das Computerspiel dazu funktioniert auch ganz gut. Was macht man, Fjalk?
Ja, Spin-offs.
Richtig, Nachfolger. Die gab es dann eigentlich nicht mehr für den Amiga, zumindest habe ich dafür keine Tests mehr gefunden. Die waren dann meines Wissens nach ausschließlich für den PC. Ich habe mir ein paar angeguckt und es wird halt auch nicht besser. Also es wird nicht komplizierter von der Steuerung. Einige der Spiele sind halt besser umgesetzt, andere weniger. Man hat da wirklich alles Mögliche bei. Man hat Baumstammhüpfen, Schlittenfahrt. Da muss man auch einfach nur im richtigen Moment dann halt auch wieder entweder hüpfen oder ducken in der Regel. Man hat einen Fallschirmsprung, man hat ein Labyrinth, durch das man durch muss. Man hat eine Kletterwand, die man hochklettern kann. Man fährt mit einer Lore, glaube ich, durch ein Bergwerk.
Ja, das habe ich auch noch im Fernsehen gesehen, das gab es da auch, ja.
Es gibt ein Pfahlspringen, was ich jetzt auch gespielt habe, was weiß ich nicht. Also das hat keinen Spaß gemacht. Es gab eine Schneeballschlacht, gibt natürlich ein Skateboard. Es gab da mehrere Teile und irgendwann haben sie sich gedacht, ja gut, wir haben jetzt, also ich vermute, dass viele davon auch in der Sendung war, weil wie gesagt, in Dänemark und auch in anderen Ländern lief die Sendung ja auch teilweise schon früher, lief dann auch teilweise länger. Irgendwann haben sie sich halt gedacht, ja Mensch, wir haben jetzt hier so gut wie alles durch, was machen wir denn als nächstes? Dann haben sie halt auch mal angefangen, neben diesen reinen Action-Spielen auch mal Educational, also so Bildungsspiele, ein, zwei haben sie mit rausgebracht. Es gab ein Jump'n'Run, es gibt ein, dann später 2006, also da lief es auch schon gar nicht mehr im Fernsehen, gab es auch mal Rennspiele. Ja, also sie haben da halt vieles mit abgedeckt. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ja. So hat es dann im Endeffekt geschafft, Hugo, dass es nicht nur auf dem DOS und Amiga erschien, sondern auf der PlayStation, PlayStation 2, auf dem Game Boy und natürlich, wofür bietet sich sowas auch an? So ein, gerade sowas, du läufst irgendwie, musst vielleicht nach rechts oder links ausweichen, für Smartphone. Da gibt es dann auch zum Beispiel einen Endless Runner, gab es da auch. Und den habe ich jetzt auch mal angespielt und ja, ist halt wie jeder andere Endless Runner. Also wirklich, ist nur, dass du halt Hugo als Charakter hast. Und natürlich gab es das dann kostenlos, während die anderen Hugo-Spiele, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, das waren Kauftitel.
Wenn es vorher schon in Dänemark lief, dann hat ja auch Kabel 1 bzw. Kabelkanal dafür Lizenzen abdrücken müssen. Und wenn man daraus dann noch Videospiele machen wollte, also andere Videospiele, dann saß da irgendwo im Hintergrund irgendein Rechteinhaber. Also.
Die Hugo-Serie hat es ungefähr auf so gute 40 Spiele gebracht.
Ach du meine Güte.
Also vermutlich muss man vielleicht auch noch ein paar abziehen, weil in dieser Auflistung sind teilweise auch, es gibt dort in der Auflistung zum Beispiel den Agent Hugo Robo Rumble, den gibt es einerseits für PlayStation 2 und Windows und es gibt einen extra Eintrag für den Game Boy Advance, weil es halt eine komplette Eigenentwicklung ist. Also diese 40 Spiele umfassen sozusagen Eigenentwicklung. Das heißt da, ne, also wenn es wirklich was komplett anderes, also gleicher Name, aber anderes Spiel, dann ist es hier auch doppelt gezählt. Also dementsprechend vermutlich halt ein paar weniger.
Ich dachte schon, die Moron-Reihe wär die Reihe mit den meisten Spielen, die an mir vorbeigegangen sind. Aber ja, 40 ist schon mal, das ist eine Hausnummer.
Also generell ein Unterschied zwischen der PC oder der Amiga und der Fernsehvariante war halt, dass man in den Varianten an den Heimgeräten konnte man halt immer selbst auswählen, welche Level man macht. Also ne, die Level-Reihenfolge, man hatte dann immer.
Wobei ich es trotzdem doof finde, dass man nicht aus den vier Leveln ganz frei aussuchen, dass man so immer zwischen zwei ersten und zwei zweiten.
Das ist ein bisschen schade. Man konnte aber zusätzlich noch auswählen, ob man die TV- oder die Arcade-Version spielt. Die Arcade-Version war, glaube ich, sie hatte ein bisschen höheren Schwierigkeitsgrad. Das unterscheidet sich aber auch teilweise wieder, auf welcher Plattform man da spielt. Generell hatte ich zum Beispiel jetzt am PC, hatte ich das Gefühl, dass der Level auch in der TV-Version viel länger ist und ich zum Beispiel viel weniger Punkte kriege als in der Amiga-Version. Also da, glaube ich, war die PC-Version noch näher am Fernsehen, weil da, glaube ich, auch der Level recht lang war. Und da haben es in der Regel ja die Leute ja nie bis zum Levelende geschafft. Kann ich mich zumindest jetzt nicht dran erinnern, dass ich das da jemals gesehen habe. Generell aber bei allen Teilen war das so, wirklich mehr als drei, vielleicht mal vier Tasten brauchte man nicht. Ausnahme ist Hugo Labyrinth, was ich jetzt auch mal gespielt habe. Irgendwo hatte man, glaube ich, mal fünf oder sechs Tasten, die man drücken konnte. Das war aber keine zeitkritische Entscheidung zu dem Zeitpunkt. Da war nur irgendwie so Fahrstuhl hoch, Fahrstuhl runter, nach vorne, nach hinten oder schräg. Irgendwie sowas gab es da. War aber auch ein ganz schlechter Teil.
Also ich kann mir vorstellen, wenn das was war, was auch im Fernsehen lief, dass die Leute trotzdem teilweise überfordert waren.
Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht im Fernsehen lief, sondern dass sie das da vielleicht doch mal angefangen haben, ein bisschen zu pimpen. Generell so die Entwickler zumindest so, ich habe jetzt mal nachgeguckt, die Entwickler des ersten Teils, das war ITE Media Apps und Interactive Television Entertainment. Die Entwickler, Namen zu denen findet ihr auf der Webseite. Ich spare euch jetzt meine dänische Lesart. Die haben auch größtenteils wirklich nur an den Hugo-Spielen entwickelt und haben dann später nichts mehr gemacht. Die dummen Sprüche von Hugo hatte ich vorhin schon mal erwähnt, aber als ich jetzt wirklich mal diesen Waldlevel gespielt hatte und ich bin dann halt in diesem Waldlevel gestorben, da kam halt dann Hugo und hat gesagt, so habe ich mir das Waldsterben nicht vorgestellt. Ja, solche Sachen. Ne? Oder wenn du irgendwie vom Stein überrollt wirst, ich fühle mich ganz platt. Ne? Also wirklich echt so unterst. Also.
Ja, aber das in den 90ern hat sowas funktioniert. Da fanden die Leute das witzig.
Ich fand in den 90ern die Sendung ja auch toll, aber ich glaube immer noch, bei mir lag es an den Moderatorinnen. Eine andere Frage, hast du in den 90ern das Spiel mal selbst gespielt?
Nein, überhaupt nicht. Also,
auch nicht am Computer?
Ewig nicht gewusst, dass man das auch zu Hause spielen hätte können. Ich dachte, das wäre so ein reines Fernsehdingsbums. Und irgendwann, 10, 20 Jahre später, habe ich das dann irgendwo mal in irgendeiner Budgetpyramide rumstehen sehen und dachte, ach guck.
Nee, das war nämlich auch eins der Spiele, die gab es, glaube ich, damals auch mal recht schnell in den Budgetpyramiden. Eine Zeit lang haben die echt viele Hugo-Teile rausgebracht. Man muss ja aber halt auch sagen, ne? Wie gesagt, in Dänemark lief die Schau ja schon länger. Vermutlich hatten sie da einfach die Spiele waren ja schon alle fertig, sie mussten nur noch umgesetzt werden. Wenn ich mal so gucke, also Hugo 1 kam halt 1995 am PC raus. Interessanterweise erst Ende 96 auf dem Amiga. Hugo 2 war dann 1999 zum Beispiel auf der PlayStation. Dann gab es noch Hugo Advance, das war dann Gameboy-Modul von 2002. Aber wenn man so guckt, so diese Hugo-PC-Teile, die erschienen teilweise recht schnell hintereinander. Die erschienen vor allem so 95 bis 98. Das sind aber auch wirklich die Teile, die dann sozusagen klassisch so wie Hugo aussehen. Und später, natürlich ging Hugo später auch mal Richtung 3D und so einen ganzen Kram und ja, hat irgendwie alles nichts gebracht. Die PC-Teile haben sich aber wohl insgesamt 3,5 Millionen Mal verkauft. Ne? Das ist schon eine ganz schöne Summe. Und ich frage mich halt immer noch, ja, also mir ist schon klar, ne, warum ich, also hätte ich als Jugendlicher zu Hause Kabelfernsehen gehabt und hätte ich die Sendung häufiger gesehen, als ich sie gesehen habe, hätte ich vielleicht sonst auch mal im Elektronikmarkt meines Vertrauens, der damals, vielleicht war das damals sogar noch ein Wobis. Wir hatten damals noch bei uns ein Wobis um die Ecke.
96, doch. 95, 96, ja, obwohl auch 95 schon, doch, da gab es die
noch. Und vielleicht hätte ich dort Hugo das Spiel gesehen, vielleicht hätte ich es echt mit nach Hause genommen. Aber aus heutiger Sicht frage ich mich halt, weil die Steuerung, fandst du jetzt, als du es gespielt hast, fandst du die Steuerung gut?
Also gut, also sie hat funktioniert. So, und wenn man dann das erste Mal irgendwo gegengeklatscht ist, hat man auch gewusst, dass man vielleicht mal einen Moment eher drücken muss, aber gut nicht, aber sie erfüllt ihren Zweck. Also es ist jetzt nicht besonders hakelig oder.
Nee, das nicht, aber sie erfüllt ihren Zweck und das ist halt eigentlich schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie sie auch extra nicht zu gut gemacht, weil sonst die Spiele halt noch einfacher gewesen wären. Weil, wie gesagt, ne, im Endeffekt, es sind stupide Minispiele. Wir hatten letztens ein stupides Minispiel, aber das Mohun.
Ja.
Wobei ich halt sagen muss, das Mohun war noch wesentlich anspruchsvoller, da musstest du ja auch noch zielen. Und diese ganzen Geheimnisse sozusagen, die es gab, ne? Ja. Wenn du das, keine Ahnung, ja. wenn Vollmond ist und du tanzt deinen Namen rückwärts und erschießt dann zuerst das rechte, dann das linke, dann das mittlere Huhn, dann passiert irgendwie was, ne? Und das hat halt schon irgendwie da mehr Spielspaß gemacht. Und, weil dieser Vergleich, weiß ich nicht, ich finde, der drängt sich einfach auf, dass man Hugo und Mohun, weil die waren beide halt zwischendurch sehr populär. Zugo gab es auch damals Merchandise. Auch noch Jahre später gab es Zugo Merchandise. Die auf zum Mohun das Merchandise gab. Das Mohun war kostenlos.
Vor allem glaube ich, das Mohun war einfach, war als Spiel ein Phänomen und Hugo aber eben eher als Fernsehsendung. So, also ich wüsste jetzt nicht, dass die Leute rumgelaufen sind und gesagt haben, ja, ich habe heute bei Hugo so und so viel 1000 Punkte gemacht und der nächste dann, ja, ich habe da mal 10.000 Punkte mehr gemacht, weil aus Grund XY. Also man hat das, also fast jeder hat es geguckt, aber Leute, die das groß gespielt haben, also damals wusste ich, wie gesagt, nicht, dass man es zu Hause spielen konnte und so auch im Nachhinein hat sich niemand groß geoutet, der gesagt hat, ja, hatte ich damals, habe ich gespielt.
Und also was ich krass fand, als ich mir das jetzt angeguckt hatte, Hugo hat es sogar bis nach Thailand geschafft. Das lief 96 wohl im thailändischen Fernsehen. Finde ich halt schon irgendwie krass, ne? Und also wenn man sich so anguckt, die Liste der Länder, wo das war, also zum Beispiel in Slowenien lief es ab 2007, in Vietnam lief es ab 2007, in China lief es ab 2006, in Rumänien lief es 2005 bis 2007, in Venezuela, in der Türkei, in Bermuda, in Bosnien und Bosnien-Herzegowina, in Portugal, im Mittleren Osten lief es eine Zeit lang, in Malaysia. Also es lief in ganz, ganz, ganz vielen Ländern. In Großbritannien lief es zum Beispiel nur ein paar Monate bei ITV.
Ja, war anspruchsvoll, das.
Ja, ich weiß nicht. Also kam scheinbar halt nicht so an und lief dann entsprechend nicht lange. In den USA lief es ein Jahr wohl bei Telemundo. halt auch nicht großartig lange, aber es war halt ein Format, was fürs Fernsehen, für so ein Mitmachfernsehen konzipiert wurde, halt für eine jugendliche Altersgruppe. Wir haben dann natürlich überlegt, welche anderen Fernseh-Mitmachspiele kennen wir? Also, die jetzt nicht reine Quizrunden sind, wo man anruft. Und da sind uns jetzt eigentlich zwei eingefallen.
Ja, ein ganz schreckliches. Jetzt nochmal angucken, wie ich festgestellt habe. Ich fange mal mit dem weniger schrecklichen an. Der Sat.1 Superball lief damals im Frühstücksfernsehen. Zwei Zuschauer konnten anrufen. Also, es haben wahrscheinlich mehr angerufen, aber zwei Zuschauer, die angerufen haben, wurden ausgewählt und haben dann nacheinander den Superball steuern lassen, denn da konnte man nicht selber den Ball steuern, sondern musste dem einen Moderator, der eine Augenklappe trug, Befehle zurufen und der hat dann mit dem Joystick nach links oder rechts gedrückt. Das Ganze war relativ einfaches Spiel, also der Superball lief auf einer Gitternetzbahn den Bildschirm rauf und andere Bälle kamen ihm von oben entgegen und man musste diesen Bällen eben ausweichen. Ich glaube, es gab vier Spuren auf dieser Bahn. Je nachdem konnte man eben dann den anderen Bällen links oder rechts ausweichen. Das Ganze war schon ziemlich zufallsbasiert. Ich habe jetzt eine Runde gesehen, da konnte der erste Kandidat bis ins dritte Level komplett auf der rechten Spur bleiben und es kam einfach kein Ball auf seiner Spur, wohingegen dann seine Mitspielerin totales Pech hatte und nach gefühlt 3 Sekunden raus war.
Links zum Superball und auch zum anderen Spiel, was wir gleich noch erwähnt, findet ihr auch bei uns, nicht das Video direkt da, findet ihr nur unten unter den Links jeweils einen Link zu einer der entsprechenden Folgen. Ja, beim Superball, es wurde auch einfach schneller, das Spiel. Ne?
Es wurde, mit jedem Level wurde es schneller. Ich glaube gar nicht, dass es mehr Bälle gab, die einem entgegenkamen, aber es wurde eben sehr, dann mit jedem Level wurde es schneller und dadurch eben gefährlicher, weil so weit voraus konnte man eben auch nicht sehen, was da auf einen zukommt.
Besondere, also was hier halt definitiv, das, du hast es schon gesagt, aber was halt anders war, man hat dem spielenden Moderator, der verbundene Augen hatte, also auch nichts gesehen hat, wurden einfach nur ein Kommando links und rechts, die er dann über den Joystick übersetzt hat. Also sprich, da hattest du vielleicht auch mal ein Zeitproblem mit bei, weil du es spät gesehen hast, dann hast du links oder rechts und dann musste ja trotzdem noch der Moderator reagieren.
Also ich habe das damals sehr oft gesehen und ich habe immer darauf gewartet, dass mal einer ausrastet und sagt, die blöde Kuh hat ja auch nicht schnell genug reagiert. Oder der blöde Sack oder wer auch immer gerade gespielt hat.
Ist ja auch schon ein bisschen her, dass es lief, obwohl ich glaube, ich habe das Video, was wir dort verlinkt haben, ist glaube ich sogar noch aus einer neueren Superball-Ausgabe, weil bei dem anderen einfach die Bildqualität so richtig, richtig schlecht war und da war wenigstens die Bildqualität halbwegs angenehm.
Und auch das gibt es in einer Version fürs Smartphone, habe ich gesehen. Aber ich habe es nicht ausprobiert.
Superball, weiß ich, gab es damals auch, glaube ich, auch als Spiel für einen Amiga. Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht war das sogar auch eine Public-Domain-Version. Aber ich weiß, ich habe damals auch irgendwann mal Superball auf dem Amiga oder es muss sonst am PC gewesen sein. Weil, ja, natürlich, ne, eine Sendung aus dem Fernsehen wird einfach mal gerne umgesetzt. Das andere Spiel, und an das hatte ich mich gar nicht mehr erinnert, bis du es erwähnt hattest. Und dann habe ich auch mir gedacht, ja, kein Wunder, dass ich das vergessen habe. Was war das andere Spiel?
ZDF Glückstelefon. Klingt ausgedacht, ist es aber nicht. Man hat einen kleinen Monitor mit Füßen und Ärmchen und einem lustigen Gesicht durch eine virtuelle Version der ZDF-Sendeanstalt, durch die Flure der ZDF-Sendeanstalt gesteuert. Ich glaube, das war auch wieder mit Zurufen. Ja, und dann konnte man an Türen, die in diesen Gängen waren, Stopp rufen. Und dann wurde die Tür geöffnet. Und entweder war dahinter eine Niete, ein Joker, wofür der auch immer gut war, oder eine Frage zum ZDF-Fernsehprogramm. Und das, also es war da, wo Hugo ein junges Publikum angesprochen hat, würde ich sagen, hat das ZDF-Glückstelefon dann wahrscheinlich eher ein älteres Publikum angesprochen oder so Leute, die sich einfach total gut mit dem ZDF-Programm auskennen. Weil das waren dann so Fragen wie, in welcher Sendung wird am nächsten Dienstag über das und das Thema geredet? Und meistens war dann auch schon irgendwie das Logo von der Sendung eingeblendet. Also es war nicht komplett unerratbar, wenn man die Fernsehzeitung nicht auswendig gelernt hat. Aber ja, man musste sich eben mit dem ZDF-Programm schon ein bisschen auskennen.
Wobei man ja sagen muss, damals hatte ich immer das Gefühl, dass das Programm eher länger gleich blieb.
Ja.
Also die haben dann ja damals nicht gefragt nach den Spielfilmen, sondern wirklich, das waren ja meistens...
Das kam auch. mal vor. Es wurde auch manchmal nach Spielfilmen gefragt, aber dann meistens so, wer spielt in dem und dem Film denn die Hauptrolle oder welcher Regisseur hat denn diesen Film gedreht oder sowas. Aber ja, aber es war immer aus der aktuellen Woche oder der nächsten Woche des ZDFs. Also wenn dann am Wochenende der und der Spielfilm lief, dann konnte es eben auch sein, dass das eine Frage beim Glückstelefon war.
Du hattest ja schon gesagt, also der Spieler gab Befehle wie links, rechts. Wenn er nichts gesagt hat, lief halt der Teletab geradeaus. Es sei denn, glaube ich, er lief auf eine Wand zu, dann blieb er, glaube ich, stehen.
Also
das mit dem Stopp.
Genau, und ich habe jetzt ein Video mir angeguckt und zum Glück war das auch ein sehr unterhaltsames. Was da aber anders ist als beim Superball beim Sat 1, die quatschen die Moderatoren da teilweise auch ins Spiel rein. Also die sind da sehr ungehalten, wenn du nicht rechtzeitig irgendwie Stopp sagst oder links oder rechts.
Dann gibt's auch mal einen
Herr Meier, die müssen aber auch jetzt mal, die müssen wir auch mal sagen jetzt hier.
Beim Superball war es halt so, hätte da der Moderator reingeredet, dann, ja, weiß ich nicht. Also hier war es ja theoretisch nicht ganz so schlimm, aber auch dazu findet ihr unten in den Links bei uns ein Video verlinkt, falls ihr euch einfach mal ein paar Minuten fremdschämen wollt. Total toll.
Oder mal gucken, was damals in den 80ern und frühen 90ern so im Fernsehen los war.
Auch beim Superball gab es natürlich was zu gewinnen. Also in dem Video, was ich da habe, da konnte man wohl, wenn man richtig toll gewesen wäre, hätte man bis zu 20.000 Euro gewinnen können. Da sieht man, dass es auch eine neuere Folge ist. Der Superball gab es auch, glaube ich, schon in den 90ern. Und beim Glückstelefon war es halt so, da gab es einen Wochenpreis, weil das wurde halt auch über die Woche über gespielt. Das war dann Fernseher oder ähnlicher toller Kram. Oder wenn man halt nicht so gut war, hat man halt nur was Kleines gekriegt, wie eine goldene ZDF-Armbanduhr.
Die noch nicht mal golden war.
Kommen wir mal zur Frage. Kann man Hugo heute irgendwo noch spielen? Nein. Also die originalen Hugo-Spiele gibt es nicht irgendwie. Also ich habe es jetzt nicht gefunden, dass man die bei Steam oder Good Old Games oder ähnliches spielen kann. Über Emulation geht das natürlich. Da muss man halt an die Spiele rankommen.
Vielleicht aber auch noch, wenn ihr irgendwo eine Budget-Pyramide rumstehen habt. Da könntet ihr noch mal gucken. Vielleicht.
Vor allem, wenn die Budget-Pyramide mit ordentlich Staubschuhen bedeckt ist, dann findet ihr da vielleicht auch noch ein Hugo-Spiel. Kauft euch vielleicht dann auch welche der anderen Spiele, weil die sind wahrscheinlich auch alte Schätzchen. Man kann es, wie gesagt, die Smartphone-Version, die gibt es noch. Also die habe ich jetzt zum Beispiel auf mein Android-Telefon hatte ich sie mir runtergeladen und habe da einfach mal 2-3 Runden den Endless Runner gespielt. Ja, ist halt ähnlich wie, ja, ist halt ein Endless Runner. Was gibt es noch zu sagen? Die Testwertung. Und als ich die gesehen hatte, dachte ich mir im ersten Moment, huch. Also da gehen wir jetzt auch nur wieder auf den ersten Hugo-Teil ein. Der erschien halt für Amiga und für PC ursprünglich. Wie gesagt, es gab dann auch später Umsetzungen für PlayStation etc. pp., was wir alles schon erwähnt hatten. Und am PC kommt das Spiel generell halt so mit so 22-33% Wertung weg. Wurde dann 95 in der PC Games, PC Joker, PC Player und Powerplay getestet. Da sind sich alle recht einheitlich. Bei der Grafikwertung nicht, da schwanken sie so zwischen 40 und 60, aber Sound so 30 und 40. Aber insgesamt so 22-33% ist halt nicht gut. Die Amiga-Version, die halt über ein Jahr später rauskam, die hat immerhin in der Amiga Games und der Amiga Joker 62% bekommen und hat recht gute Grafikwertungen bekommen, also 80-76%. Da kann man schon nicht meckern. Nachdem ich jetzt sogar auch beide Versionen mal wirklich Stück an Stück gespielt habe, ist es für mich auch verständlich, warum die Amiga-Version besser bewertet wird. Weil erstens, gerade auch Ende 96, die reizt halt den Amiga auch aus. Das kann man ruhig schon so sagen. Meiner Meinung nach wirken halt die Farben besser. Also sie wirkt irgendwie detaillierter als die PC-Version. Die PC-Version, und das ist eigentlich traurig, dass es sowas dann 95 erscheint, die PC-Version wirkt eigentlich wie eine runterkonvertierte Version. Was ich vorhin gesagt habe, Grafiken sind schlechter, wirken schlechter gezeichnet. Es wirkt, als hätte es weniger Farben. Die Sounds sind um einige schlechter, zumindest jetzt in der Emulation. Kann zur Not auch an der Emulation liegen, das möchte ich nicht ausschließen. Die Amiga-Version, die sah halt für ein Amiga-Spiel, sah die halt wirklich gut aus. Was halt wahrscheinlich daran lag, dass es ursprünglich halt auch auf dem Amiga entwickelt wurde. Wie gesagt, auf einem sehr starken Amiga. Also das ist wahrscheinlich wirklich die Original-Fernsehversion und wie gesagt, deswegen einfach grafisch. Auch so, wie man es aus dem Fernsehen kennt und man muss halt bedenken, Ende 96, beim Amiga gab es da ja nicht mal so großartig Weiterentwicklung, während man am PC natürlich Vergleich mit anderen PC-Spielen hatte, die dann einfach wesentlich bessere Grafiken, wesentlich besseren Sound etc. hatten. Und am Amiga, wie gesagt, wurde echt vieles gelobt, also im PC Joker, 3D-Zooming, dicke Multicolor-Sprites, Parallax-Scrolling in drei Ebenen, tolle Soundkulisse inklusive dummer Hugo-Sprüche. Das ist schon nicht schlecht. Die Amiga-Version, muss man aber auch sagen, das fand ich sehr spannend. Die PC-Version erschien auf zwei Disketten. Einer Diskette, Entschuldigung. Und die Amiga-Version erschien auf 8 Disketten. Man muss dazu natürlich sagen, die Amiga-Disketten waren DD und die PC-Disketten HD. Also sprich, so eine PC-Diskette hatte auf jeden Fall sicherlich den Inhalt von zwei Amiga-Disketten. Dann hast du trotzdem 2:8 Disketten. Und wahrscheinlich erklärt das auch teilweise die Abstriche der PC-Version. Am Amiga konnte man, wenn man 6 MB RAM hatte, frage ich mich, wer hatte das? Ja. Also wir hatten damals einen guten MB oder wir hatten 1,5, glaube ich. Ja. Wer 6 MB RAM hatte, konnte auch nacheinander alle 8 Disketten einlesen und das verkürzte dann halt die Ladezeiten. Im anderen Fall musste man halt immer zwischen den Spielen Disketten wechseln und warten, bis sie komplett eingelesen waren.
Ich hatte damals Spiele mit 4 Disketten, die haben mich aber auch motiviert, die fand ich super. Ich glaube, Hugo hätte das nicht geschafft. Also hätte ich irgendwann am zweiten Mal gesagt, boah, das ist ja, das artet hier in Arbeit aus, ne, mach ich nicht mehr. Also so toll ist das Spiel auch nicht.
Ich glaube, die Amiga-Version hätte ich damals nicht so gespielt. Jetzt heutzutage im Emulator ist das ja kein Problem. Da muss ich jetzt nicht zum Disc-Jockey werden. Aber die Amiga-Version, das wäre damals schon echt hardcore gewesen, dass dann da andauernd die Disketten zu wechseln. Irgendwie 2-3 Disketten einlesen lassen, jedes Mal vor einem neuen Spiel. Ja, wäre schon schwer gewesen für mich. Kommen wir doch sonst langsam zum Fazit und der Wertung. Fjalk, du darfst anfangen.
Ja, also, ich fange mal mit den guten Sachen an. Ich fand es schön, dass die Grafik noch so, eigentlich noch so war, wie ich sie in Erinnerung hatte. Also die ist nicht schlecht gealtert. Und die Steuerung ist okay. Die macht, wie gesagt, das, was sie soll. Es hat auch alles so ein bisschen Retro-Charme. Es ist ganz, ja, so für eine kurze Weile ist das ganz, ganz nett. Aber es hat einfach mit diesen 4 Leveln, die doch sehr einfach sind, hat es keinen Wiederspielwert für mich. Und also es war vor 30 Jahren ganz nett zuzugucken, aber ich muss es jetzt auch in den nächsten 30 Jahren erstmal nicht mehr wiedersehen.
Gut, wie viele Punkte auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 das schlechteste Spiel aller Zeiten und 10 das beste Spiel aller Zeiten, was würdest du dem Spiel geben?
Eine sehr wohlmeinende 4 von 10.
Dann komme ich doch zu meiner Wertung. Also das Spiel lebt einfach davon, dass es damals im Fernsehen lief. Hätte es Hugo nicht im Fernsehen gegeben, hätte die niemand gekauft. Ja. Irgendwo kommen dann ja die 3,5 Millionen Verkäufe der PC-Version zustande. Man könnte natürlich sagen, ganz clever gemacht, die Spiele sind alle so leicht, dass man nach kurzer Zeit schon was Neues spielen will. Sprich, man kann den nächsten Hugo-Teil kaufen. Aber es ist halt, ja, die sind alle, das ist eigentlich das, was ich halt gesagt habe, grafisch halten sie sich größtenteils. Wie gesagt, die PC-Version stinkt, zumindest beim ersten Teil stinkt ein bisschen ab. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen besser wird. Ich habe bewusst mir nichts aus dem 3D-Zeitalter mit Hugo angeguckt, was es dann ja später auch noch gab. Aber ja, es ist einfach, es ist so ein bisschen wie Fastfood, ne? Kann man mal machen, hält aber überhaupt nicht lange satt und man fühlt sich danach auch irgendwie schlecht. Dementsprechend würde ich Hugo auch nur 3 von 10 Punkten geben, weil es lebte einfach vom Fernsehen. Es war vielleicht mal ganz schön, Hugo zu Hause zu spielen, aber es war mindestens genauso schnell wieder ein anderes Spiel drin, wie es auch beim Mohun war, weil, ja, es hat halt überhaupt gar keine Tiefe, noch weniger Tiefe als das Mohun. Es ist man schnell mit fertig und will ein anderes Spiel spielen. Also mir, nachdem ich jetzt mehrere Hugo-Teile angespielt habe, reicht es mir auch, glaube ich, wirklich definitiv für die nächsten 40 Jahre. Dann haben wir, glaube ich, alles zu Hugo gesagt. Oder fällt dir noch was ein?
Ich glaube, wir haben wirklich jeden einzelnen Punkt, den diese Spiele hergeben, abgehandelt.
Eine Sache fällt mir noch ein. Was hat unsere Webseite mit Hugo zu tun?
Wir haben denselben Programmierer. Nee, keine Ahnung.
Unsere Webseite läuft auf Hugo, aber das ist was ganz anderes und hat nichts mit dem Troll zu tun. Dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Ich sage euch einfach mal, es wird vermutlich etwas mehr Tiefgang haben als diese Folge. Ja, also es wird auch schwer weniger, glaube ich, zu kriegen. Obwohl, es gibt da so ein Spiel, da musst du nur eine Taste drücken, glaube ich. Und ich glaube, du kannst sie die ganze Zeit immer dauerhaft hintereinander drücken. Ich glaube, das wäre noch weniger Tiefgang.
Cookie-Clicker.
Cookie-Clicker. Aber selbst die haben mehr Tiefgang, weil du musst es ja meistens planen, was du als nächstes ausbaust. Ja. Also von daher, das nächste Spiel wird wieder mehr Tiefe haben, das versprechen wir euch jetzt schon mal. Ihr findet, wie üblich, Bilder und auch ein Video auf unserer Webseite mit ein bisschen Text und auch den Links, die wir hier angesprochen haben. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal bis zur nächsten Episode. Auf dann.
Bitte. Thank you.
Thank you.